Irgendwann bist du Artist in der Agentur und spielst die Festivals in den Venues und alles bleibt quasi in-house. Und das ist halt gerade für die Independent-Festivals und Veranstalter, die so irgendwie jeden Tag aufstehen und ja, harte Handarbeit machen, für die ist das, glaube ich, echt problematisch.
Taylor Swift hat im Dezember 2024 das letzte Konzert der mit Abstand umsatzstärksten Musiktournee aller Zeiten gespielt. Nach 149 Abenden, für die insgesamt etwa 10 Millionen Tickets an Swifties rund um den Globus verkauft worden waren, standen auf der Einnahmenseite 2 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Ticketpreis lag bei stattlichen $200. Taylor Swift belegte im Mai 2024 die ersten 12 Plätze der Billboard Hot 100. Eine derartige Dominanz der Hitliste hat es in der Musikgeschichte bisher noch nie gegeben.
Mit diesem Feuerwerk der Superlativen gehen wir rein in diese neue 6. Episode von Reeperbahn Festival Deep Dive, unserem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche. Wie immer hier mit mir im Studio von German Wahnsinn mit Ausblick auf die Hamburger Reeperbahn, Musikjournalist Alex Barbian. Hallo.
Hi, und mir gegenüber sitzt einmal mehr die großartige Lina Burghausen. Sie ist eine absolute Branchenkennerin und aus mehreren Perspektiven vertraut mit dem aufwühlenden Thema der heutigen Episode. Auch wenn es mein Intro anders vermuten lässt, kreist diese Folge allerhöchstens indirekt um das Phänomen Taylor Swift. Der wahnsinnige Hype um ihre Person, auch ihre Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones-eske Präsenz steht nur stellvertretend für eine Entwicklung auf dem globalen Musik- und Live-Musikmarkt, den wir hier heute ausführlich beleuchten wollen.
Ja, in den letzten Jahren erleben wir in nahezu allen Sektoren der Musikbranche, also in der Labellandschaft, im Verlagswesen, in der Streaming-Welt und im Veranstaltungs- bzw. Ticketing-Bereich eine fortschreitende Konzentration von viel Macht in wenigen Händen.
Was passiert, wenn KünstlerInnen und ihr kreatives Gut zur Verhandlungsmasse global operierender Großkonzerne à la Universal, Spotify oder Live Nation werden? Droht der Musik- und Live-Musikbranche eine umfassende Monopolisierung oder ist diese längst Realität?
Und was bedeutet es für vergleichsweise kleine Artists, Labels, Venues, wenn die Großen immer größer werden? Und welche Hebel müssen oder können überhaupt bedient werden, damit sich die Marktstärke entwachsener Player wieder gesund schrumpft? Diese Folge ist ein kleiner Deep Dive Full Circle Moment, weil uns ganz viele Themen, die im Laufe der letzten Folgen aufgeploppt sind, heute wieder begegnen werden. Zum Beispiel der KünstlerInnen-Königsmacher TikTok oder die wirkungsreiche und hoffentlich um Nachhaltigkeit bemühte Veranstaltungsindustrie.
Eine Sache ist uns an dieser Stelle noch ganz wichtig zu betonen. Versteht diese Podcast-Folge bitte als Annäherung an einen riesigen Themenkomplex, der auch nach 30 Podcast-Folgen nicht vollumfänglich besprochen wäre. Wir werden versuchen, euch die aus unserer Sicht anschaulichsten Beispiele für Monopolisierungstendenzen auf dem Musik- und Live-Musikmarkt näher zu bringen. Viel mehr ist innerhalb einer groben Stunde aber auch kaum zu schaffen.
Ja, wie immer kommen auch in dieser Folge wunderbare GästInnen zu Wort, drei an der Zahl. Zum einen Jonas Schubert von der Band OK Kid, Booking-Agentin Sabine Walz vom traditionsreichen International Booking Department und Kulturarbeiterin, Autorin, Veranstalterin und Bookerin Rieke van Kleef. Unsere zentralen Quellen haben wir wie immer in den Shownotes verlinkt und wir zeichnen diese Folge bereits am 19. Februar 2025 auf. Wie schön, dass ihr dabei seid. Wir sind im Laufe unserer Recherche über ziemlich viele Fachbegriffe aus der Wirtschaftswelt gestolpert, die in der romantischen Vorstellung, die ja viele von der Musikwelt haben, zwar keine Rolle spielen, aber eigentlich in der Branche omnipräsent sind. Ich denke da an Worte wie Marktmacht, Wertschöpfungskette, Stakeholder und natürlich immer wieder Monopolisierung. Ebne uns doch gerne mal so einen sanften Zugang zu diesem etwas unromantischen Themenkreis, Alex.
Okay, ich versuch's. Also Fakt Nummer eins, wir leben in einer Welt umfassender und zunehmender Unternehmenskonzentration. In den vergangenen Jahren sind einige wenige Konzerne im kapitalistischen Ellbogenkampf immer mächtiger und unregulierbarer geworden. Amazon dominiert den weltweiten Onlinehandel, Airbnb beherrscht das Feld Tourismus, Google regiert im Bereich der Online-Suche und der digitalen Werbung nahezu monopolartig, Meta ist das unvermeidbare Tool in Sachen Vernetzung. Wenn es auf einem bestimmten Markt, und damit wären wir bei Fakt Nummer 2, viele Anbieter gibt, dann sprechen wir von einem Polypol. Gibt es wenige, handelt es sich um ein Oligopol. Und gibt es nur einen einzigen Anbieter, der konkurrenzlos über seinem gesamten Markt thront, dann haben wir es mit einem Monopol zu tun. Monopolisierung bezeichnet also den Prozess, bei dem ein oder ganz, ganz wenige Unternehmen so viel Macht über ihren Markt gewinnen, dass sie ihn nahezu oder komplett unter Kontrolle haben. In einer monopolistischen Marktstruktur sind die dominierenden Unternehmen ihrer Konkurrenz derartig überlegen, dass sie in der Lage sind, Preise zu diktieren, Produktangebote zu kontrollieren und den Marktzugang für andere Anbieter zu beschränken. Die Folgen? Höhere Preise, weniger Wettbewerb und dadurch auch weniger Auswahl für VerbraucherInnen.
Ja, und weil unsere geliebte Musikbranche im betriebswirtschaftlichen Sinne ja auch nur ein ganz normaler Wirtschaftszweig ist und der freie Markt Artists, um da mal den Journalisten Jakob Jatzer zu zitieren, nicht viel anders als Autos, Wollwaschmittel oder feuchtigkeitsspendende Gesichtscremes behandelt, greift der Monopolkapitalismus auch hier um sich. Aber woher kommt dieser Trend zur Monopolisierung eigentlich? Maßgeblich beschleunigt wurde diese Entwicklung ja eigentlich durch die Globalisierung der Weltwirtschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Plötzlich bedienten Unternehmen globale Märkte und das bedeutete ein ganz anderes Marktvolumen und setzte viel mehr Wissen über andere Märkte voraus. Das war dann der Nährboden für Kooperationen und natürlich auch für Fusionen zwischen Firmen, auch im Musikbereich. Dafür spielte natürlich auch die Digitalisierung des Musikmarktes in den Nullerjahren eine riesige Rolle. Damals ersetzten ja Downloads und Streaming plötzlich weite Teile vom Vinyl- und CD-Markt, der ja vorher omnipräsent war. An der etwa 10-jährigen Neuordnungsphase zwischen 2001 und 2012, die ja vom Sinkflug der CD und von massiven Umsatzeinbrüchen gezeichnet war, sind viele kleine und mittelgroße Branchenakteure zugrunde gegangen.
Ja, drei Felsen in der Brandung standen nach all den Jahren dagegen immer noch und sind im Angesicht der aktuellen Gemengelage je nach Betrachtung mächtiger als je zuvor. Universal, Sony und Warner. Und damit wären wir auch bei den beiden ersten großen Sektoren angelangt, die sich unserer Monopolprüfung unterziehen müssen. Beim Label- und Verlagssegment.
Ja, selbstredend müssen wir uns an dieser Stelle dann nicht die mehr als 20.000 Independent-Plattenlabels und Distributoren anschauen, die im Netzwerk Merlin organisiert sind. An das könnt ihr euch vielleicht noch erinnern aus der TikTok-Folge. Sondern wir schauen uns explizit die drei Majors an. Denn die dominieren sowohl das globale Musiklabel als auch das globale Musikverlagswesen. Ja, diese Big Three, die haben jeweils Niederlassungen auf allen Kontinenten und wiederum auch etliche Sublabels oder Subverlage, die sie in ihre riesigen Firmengeflechte integrieren. Diese Subunternehmen beschäftigen sich auch nicht unbedingt nur mit Musik. Die Majors können auf große Summen und Ressourcen zurückgreifen und dadurch auf kurz oder lang alle KünstlerInnen und Bands in ihre Reihen aufnehmen, die sie in ihren Reihen haben möchten.
Die Universal Music Group besitzt zwischen 30% und 35% des globalen Musikmarktes und versammelt Schwergewichte wie Drake, Billie Eilish und logisch Taylor Swift in ihren Reihen. Sie ist Teil des börsennotierten französischen Medienkonzerns Vivendi, zu dem unter anderem auch einer der größten Fernsehanbieter Frankreichs gehört. Der zweite Major mit einem Marktanteil zwischen 20% und 25%, Sony Music Entertainment. Hier stehen Artists à la Beyoncé, Adele oder Harry Styles unter Vertrag. Beispielsweise ebenfalls unter dem Dach von Sony beheimatet, der PlayStation, Fernseher, Smartphone, Kamera, Headphone-Hersteller Sony Electronics.
Ja, und dann wäre da natürlich noch die Warner Music Group als dritter Major, die 15% bis 20% vom weltweiten Musikkuchen besitzt. Das ist zum Beispiel die Labelheimat von Ed Sheeran oder von Charlie XCX. Und in weiten Teilen gehört die Warner Music Group zur US-amerikanischen Investmentgesellschaft Access Industries. Wie schon gesagt, stehen den Majors gegenüber die Indies, die in der Regel im Gegensatz zu diesen riesigen Konzernen inhabergeführt sind und damit aber auch viel früher an ihre finanziellen Grenzen stoßen, wenn das Geschäft mal nicht so gut läuft. Die Sony kann theoretisch, um mal ein plakatives Beispiel zu nehmen, maue Jahre aus dem Musikbetrieb mit Gewinnen aus den Verkäufen von der PS5 ausgleichen.
Universal, Warner und Sony haben den Markt in den letzten beiden Jahrzehnten immer stärker konzentriert, unter anderem durch die Übernahme kleinerer Labels und Verlage. Um ein paar prominente Beispiele zu nennen, Universal hat 2013 große Teile der EMI, also des damals vierten Majors, und Ende letzten Jahres die ebenfalls weltweit operierende Indie-Instanz Piast geschluckt. Die Sony machte unter anderem durch die Übernahme der Kultlabels Ministry of Sound oder Supraphon Presse. Diese Entwicklung lässt den Wind in Indie-Label-Kreisen zunehmend rauer werden. Je übermächtiger die Majors sind, desto schwieriger wird es für kleinere, lediglich national agierende Player ohne Rücklagen wettbewerbsfähig zu bleiben und nicht mit den großen Konzernen zu kooperieren.
Ja, für Indies wird es so einfach immer schwieriger, beispielsweise das Risiko, das es halt braucht, um NewcomerInnen aufzubauen, einzugehen. Aber auch erfolgsversprechende Artists und Bands langfristig zu halten und nicht an die Majors zu verlieren. Also ein Indie-Label investiert in einen NewcomerInnen-Aufbau und dann kommt eben das Major, was deutlich größere Summen bezahlen kann und mit mehr Netzwerken und Mitarbeiterstäben locken kann und casht halt den vom Indie aufgebauten Act weg. Und das so als flapsig formuliertes Beispiel vielleicht noch hinten dran, während sich bei einem Indie-Label eben eine einzige Person auf halber Stelle um die komplette Presse- und Promoarbeit des Hauses kümmert, gibt es eben bei Major eine komplette Abteilung, die sich ausschließlich um den Bereich TikTok-Marketing kümmern kann und mit entsprechender Expertise und eben auch einem großen Budgettopf eine erfolgreiche Social-Media-Kampagne fahren kann.
Ja, exakt. Es sind halt wirklich genau diese Gleichzeitigkeiten, die die Schere zwischen den großen und den kleinen Branchenakteuren immer weiter aufreißen lässt und damit die Oligopolisierung bzw. Monopolisierung vorantreibt. Ein weiterer monopolfördernder Trend, der in den letzten Jahren immer weiter an Fahrt aufgenommen hat, die Anhäufung von Musikrechten, insbesondere an Klassikern und ganzen Katalogen, insbesondere von Altstars in Major-Hand. Die an die Big Three angedockten Verlage Universal Music Publishing Group, Sony Music Publishing und Warner Chappell Music haben zuletzt allesamt viel, viel Geld in ihre Portfolios investiert und, so wurde vielfach berichtet, neunstellige Summen in den Rechteerwerb an den verstaubten Backkatalogen von Bruce Springsteen, David Bowie oder Sting gesteckt.
Ja, uralte Songs wie Dancing in the Dark, Heroes oder Every Breath You Take werden damit zu Spekulationsobjekten. Denn wer sich die Rechte an solchen Hits sichert, muss zwar einmalig irrational viel Geld ausgeben, tätigt gleichzeitig aber auch eine langfristige Anlage, die sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eines Tages rechnen wird. Das Dreigestirn Universal, Sony, Warner ist für die Zukunft also bestens abgesichert mit Musik, die weder aufgenommen noch veröffentlicht werden muss, weil sie halt längst im öffentlichen Raum existiert und vermutlich für alle Ewigkeit ohne jeglichen Promoaufwand im Radio rotieren wird und Einnahmen generiert. Das ist besonders in einem Musikmarkt wichtig, in dem Katalogtitel im Vergleich zu neu veröffentlichter Musik den immer größeren Anteil an Musikkonsum ausmachen.
Selbstverständlich legen sich die Majors, wie ja jedes Label, auch für ihre ofenwarmen Releases ins Zeug. Und was braucht's im Jahr 2025, um eine Single zum Hit werden zu lassen? Richtig, möglichst prominente Playlist-Platzierungen, bestenfalls beim weltweit größten Musikstreaming-Dienst Spotify. Laut einer Studie, die das Portal Music Tomorrow im Frühjahr 2022 vorgelegt hat, stammt die Mehrheit der Songs auf den Spotify selbst kuratierten Playlisten von Artists, die bei Major-Labels unter Vertrag stehen. Ein Beweis für vetternwirtschaftliche Verbindungen zwischen den Majors und Spotifys ist das nicht. Es ist eben nun mal so, dass ein Großteil der relevantesten KünstlerInnen und Bands unserer Zeit beim Major veröffentlichen.
Ja, und dass die Majors auf administrativer Ebene in einem viel engeren und ebenbürtigeren Austausch mit den Streamingdiensten stehen als jetzt kleine Indies, das liegt natürlich auf der Hand. Denn wenn du als Label 20-30% der Musikreleases besitzt und Spotify natürlich gern alle Songs, die es auf der ganzen Welt gibt, anbieten will, dann hast du natürlich als Label eine ganz andere Verhandlungsmasse, als es eben ein Indie hätte, bei dem halt drei Underground-Bands unter Vertrag stehen. Na, und erst Anfang des Jahres, im Januar und Februar, sind Meldungen über neue Lizenzvereinbarungen zwischen zum Beispiel Spotify und Universal bzw. Spotify und Warner durch die Branchenmedien gegeistert. Und über die Inhalte jener Partnerschaftsabkommen kann ja aktuell wie so oft nur spekuliert werden. Darüber wird natürlich nicht gesprochen. Angeblich beinhalten sie Abmachungen über neue Super-Premium-Abos, über bessere Vergütungsmodelle für die Majors und ihre Artists. Aber das können wir natürlich nur spekulieren.
Mhm. Unter anderem über die mal mehr, mal weniger heimlichen Deals zwischen großen Labels und den Streaming-Giganten habe ich vor ein paar Tagen auch mit Jonas Schubert gesprochen. Er ist seit bald 20 Jahren Sänger und Texter der großartigen Rap-Pop-Indie-Band Okay Kid und seit 2018 Veranstalter des Stadt ohne Meer Festivals, das inzwischen in Gießen und in Köln stattfindet.
Ich habe keinen Vertrag vorliegen, dass ich das bestätigen könnte, aber ich habe von ganz vielen Leuten gehört innerhalb der Branche, dass es halt einfach Deals zwischen den Majors und Spotify gibt, von denen wir als Artist nichts mitbekommen, damit der Katalog von Universal oder von Sony oder von Warner dort eben auch stattfinden können. Und da geht's anscheinend um sehr, sehr hohe Summen, wo keiner so richtig Bock hat, drüber zu reden. Soll es keine Verschwörung sein? Ich habe nur von sehr vielen Leuten gehört, dass das der Fall ist und dass solche Verträge auch wieder erneuert werden. 2015 wurde ein Vertrag geleakt zwischen Sony und Spotify. Da kann man sich auch Dinge durchlesen und da gab es schon einen sehr hohen zweistelligen Millionenbetrag, wo man noch gar nicht wusste, dass Spotify überhaupt funktioniert. Da hat Spotify einfach, glaube ich, über 40 Millionen an Sony gezahlt, damit sie die Sachen schon mal nutzen dürfen. Und wir reden darüber nicht um die Gelder, die ausgeschüttet werden dann für Artists und Labels, wo sich natürlich in den meisten Fällen immer noch das Label den meisten Batzen nimmt. Und es wäre halt echt gut zu wissen, was da so an Geld geflossen ist. Wenn man es nicht öffentlich macht, frage ich mich, warum nicht? Was steckt dahinter? Man könnte, glaube ich, einfach so ein das Ding so aus dem Weg räumen, indem man das offensiv anspricht. Oder ist es halt wirklich irgendeine Verschwörung und es gab sowas nie. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil es muss sehr viel Geld geflossen sein, damit sie überhaupt abseits der Vergütung die Lizenzen kriegen. Und die Lizenzen werden auch immer verlängert.
Ja, Fakt ist, dass Vereinbarungen dieser Art natürlich auch Spotifys Position als Marktführer festigen. Und damit sind wir eigentlich schon mitten im nächsten Kapitel unserer Ausführung angekommen. Wir widmen uns jetzt, Trommelwirbel, dem Streamingmarkt. Im Kalenderjahr 2023 lag der Audio-Streaming-Anteil am Gesamtumsatz der Musikindustrie in Deutschland laut BVMI bei 74,8%.
Die Streaming-Portale sind längst zu digitalen Orten geworden, die sich für MusikhörerInnen, die irgendwie am Puls der Zeit bleiben wollen, schwer meiden lassen. Mit Spotify, Apple Music und Amazon Music dominieren drei riesige globale Player den digitalen Musikmarkt. Ja, diese Plattformen sind einerseits Vertriebskanäle, im Jahr 2025 zudem aber auch maßgeblich in die Musikproduktion und die Musikvermarktung involviert. Für einen Großteil der Musikfans sind sie inzwischen zum wichtigsten Instrument der Musikentdeckung geworden und für ganz viele Menschen ja auch zum einzigen Ort, an dem sie überhaupt Musik konsumieren.
Ja, selbst Sabine Walz vom International Booking Department, das seit 1996 internationale Bands aus der Indie-Szene auf Europatourneen schickt, beschreibt Spotify als Atlas.
Aber klar, ich meine, wo gucken wir Booker hin? Das Erste, wo ich hinschaue, sind die Spotify-Zahlen. Ganz ehrlich, es ist einfach für uns ein Atlas, den wir auch benutzen, um zu sehen, okay, wo wird die Band gehört, in welchen Ländern wird die Band gehört, wie sind die Zahlen, kann ich die buchen, kann ich die nicht buchen. So verkehrt ist das jetzt nicht. Wie diese Firmen mit den Bands umgehen, ist wieder eine andere Geschichte.
Ja, darüber wird noch zu sprechen sein. Unternehmen wie der weltweit größte Musikstreaming-Dienst Spotify mit seinen zuletzt 675 Millionen monatlich aktiven NutzerInnen haben Macht. Sie entscheiden zum Beispiel, welche Artists auf welcher Position in den hauseigenen Playlisten stattfinden und können unter anderem damit deren Sichtbarkeit stark beeinflussen. Gleichzeitig greifen sie auf umfangreiche Datensätze und Algorithmen zurück, mit deren Hilfe sie ihre NutzerInnen segmentieren und ihnen personalisierte Empfehlungen geben können.
Ja, dass es kleinere, unabhängige Artists deutlich schwerer haben, in so einen Algorithmus auch einzudringen, als jetzt erfolgreiche Artists, die von großen Labels unterstützt werden, die vielleicht eine große Fanschar schon mitbringen, die ihnen hinterherläuft, das muss an dieser Stelle wahrscheinlich nicht erwähnt werden. Diesen Gatekeeper-Status, den vor 50 Jahren mal das Radio hatte, jetzt mal übertrieben gesagt, und vor 20 Jahren MTV hatte, den besitzen heute gewissermaßen die Streaming-Anbieter. Das Geschäftsmodell Spotify ist einfach auf Massenkonsum ausgerichtet. Nicht umsonst werden die monatlichen HörerInnen aller Artists ganz transparent auf dem Profil offengelegt. Eigentlich kann man das der Plattform ja auch nicht mal verübeln.
Es gibt aber durchaus Aspekte, wegen denen speziell Spotify regelmäßig in die Kritik gerät. Der prominenteste Vorwurf: Spotify würde die Artists mit durchschnittlichen 0,003 Euro pro Stream zu schlecht bezahlen, weshalb selbst mittelgroße BerufsmusikerInnen nicht vom Streaming leben könnten. Laut einer aktuellen Studie, die in Order der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom Forschungsnetzwerk Digitale Kultur durchgeführt wurde, sind mehr als 74% der befragten KünstlerInnen mit ihren Einnahmen aus dem Musikstreaming unzufrieden.
Ja, dieselbe Studie unterstreicht ja auch die These, dass es eigentlich fairere Aufschlüsselungsmodelle geben könnte, nachdem die Streaming-Anbieter Geld an die KünstlerInnen verteilen. Und jetzt kommen deprimierende Zahlen. Laut einer Datenanalyse wurden 2023 ganze 75% der Umsätze an eine super kleine Gruppe, nämlich an 0,1% der KünstlerInnen, ausgezahlt. Da sind wir dann zum Beispiel wieder bei Taylor Swift. Gleichzeitig machten 68% der KünstlerInnen weniger als einen Euro Umsatz. Jonas Schubert dazu.
Ich bin auch der Meinung, dass Spotify generell die Gelder falsch verteilt. Es gibt ja andere Modelle, wo du eben deinen Betrag nur dafür zahlst, was du auch wirklich gehört hast. Also der Artist bekommt anteilsmäßig die Streams, die du gehört hast, von dem Geld, was du monatlich an Spotify zahlst. Das wäre wesentlich fairer. Der Hauptgrund aber, glaube ich, warum auch Artists einfach so schlecht vergütet werden, liegt darin, dass Artists halt voll oft scheiß Deals haben mit ihren Labels.
Ja, ihr seht schon, die Medaille hat immer mindestens zwei Seiten. Wenn KünstlerInnen schlechte Deals mit ihren Labels ausverhandeln, können Spotify und Co. dafür natürlich erstmal gar nichts. Was allerdings schon immer wieder irritiert, sind Presseberichte, die behaupten, dass ein Großteil der Streaming-Einkünfte nicht bei den KünstlerInnen selbst, sondern bei den Labels und eben ganz explizit auch bei den Plattformen hängen bleibt. Relevante deutsche Artists wie Peter Maffay oder Jennifer Weist haben, wie ja auch Jonas hier gerade bei uns, im 2023 erschienenen BR-Dreiteiler Dirty Little Secrets, Geheimnisse der Musikindustrie, darüber geklagt, dass selbst sie nicht genau wüssten, was im Punkto Bezahlung in den Deals festgehalten ist, die zwischen den großen Labels und den großen Streaming-Plattformen existieren. Und das, obwohl die Verhandlungsmasse ja ihre eigenen Lieder sind.
Ja, die Doku-Reihe war insgesamt generell ziemlich interessant. In einer Folge hat das BR-Team zum Beispiel versucht zu beweisen, dass Spotify seine Jazz-, Lo-Fi- und Ambient-Playlisten, die es ja en masse gibt, mit generischer, lizenzfreier Stockmusik, sogenannten Geisterkünstlern, flutet. Falls ihr Dirty Little Secrets noch nicht gesehen haben solltet, scrollt gerne mal durch die Shownotes, dort haben wir euch den Dreiteiler nämlich verlinkt. Okay, Spotify und Co. haben großen Einfluss auf das Hörverhalten vieler Menschen und auf die Einkommensverhältnisse der KünstlerInnen und der Bands. Aber macht allein das die Unternehmen schon zu Oligopolen bzw. Monopolisten?
Ja, nach meiner Einschätzung sind sie welche. Betrachten wir nochmal das Beispiel Spotify. Diese Plattform profitiert von der eigenen Unentbehrlichkeit und von ihrer Machtposition. Sie kann, ohne ernsthafte Risiken in Kauf nehmen zu müssen, die Preise ihrer Premium-Abos anheben. Kann auch den 100. Shitstorm gegen CEO Daniel Ek aussitzen und Abermillionen NutzerInnen einmal im Jahr dazu mobilisieren, mit Wrapped-Grafiken kostenlose Spotify-Werbung auf Social Media zu machen. Sie kann sogar die eigenen Spielregeln verändern, wie zum Beispiel 2024, als publik wurde, dass Songs, die jährlich weniger als 1.000 Streams einspielen, einfach nicht mehr vergütet werden.
Ja, und trotz allem verliert die Plattform ja nicht an Boden. Die zahlenden UserInnen bleiben und auch den Artists bleibt trotz aller Kritik an den niedrigen Tantiemen letztlich kaum etwas anderes übrig, als weiter am System Spotify teilzunehmen und zu hoffen, dass sie der heilige Algorithmus erhört. Mhm. Also ja, du hast mich überzeugt, wir haben es hier definitiv mit einem Monopol zu tun.
Ja, worüber wir bisher, außer im superlativistischen Intro, noch gar nicht gesprochen haben, ist der Wilde Westen Live-Industrie und der Sektor Ticketing. Hier wird Monopolisierung wohl am sichtbarsten und die Schere zwischen extrem großen und mittelgroßen bis kleinen Artists. Das hat uns unsere Kollegin Rieke van Kleef bestätigt, die in unterschiedlichen Kontexten über ungleiche Chancen in der Musikbranche geforscht hat, für das Buch Billige Plätze, Gender, Macht und Diskriminierung in der Musikbranche verantwortlich und für Audiolied Booking tätig ist.
Die großen AkteurInnen machen teils nie dagewesene Umsätze. Gleichzeitig sehen wir aber, dass so viele AkteurInnen wie lange nicht mehr das Geschäft verlassen. Insbesondere Festivals hören auf oder machen Pause und müssen sich neu ausrichten. Und auch die Zustände für kleinere KünstlerInnen sind inzwischen gravierend und teilweise wirklich prekarisierend. Das liegt mit steigenden Kosten zusammen, aber auch damit, dass die Menschen einfach nicht mehr so viele Tickets kaufen und vor allem auch nicht mehr so früh Tickets kaufen wie früher.
Auf der einen Seite spielt Taylor Swift die ertragreichste Tournee der Menschheitsgeschichte. Auf der anderen Seite sagen kleinere Acts in hoher Schlagzahl aus vermeintlich produktionstechnischen Gründen ihre Touren ab und müssen ihre verkauften Tickets rückabwickeln. Auch 5 Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie scheint der Wurm drin zu sein im Veranstaltungswesen.
Im gesamten Veranstaltungswesen? Nein. Ein paar wenige Großkonzerne stehen besser im Saft als eigentlich je zuvor und verzeichnen Jahresumsätze im Milliardenbereich. Und das hat auch Jonas bestätigt, der es ja irgendwie wissen muss als Akteur, der abwechselnd auf und hinter der Bühne agiert.
Es ist ganz, ganz spannend, dann auch unterschiedliche Blickwinkel zu bekommen aus Veranstaltersicht und eben aus Bandsicht. Und da merkt man schon gerade, dass es schon gerade in den letzten Jahren so diese Monopolisierung der gewissen Player auf dem Markt schon krass zugenommen hat. Was es eben für Independent Festivals nicht gerade leichter macht, sich auf den Markt zu behaupten, ja.
Ja, wenn Jonas von diesen gewissen Playern auf dem Markt spricht, kann er eigentlich nur zwei meinen, nämlich Live Nation Entertainment und CTS Eventim. Das sind die Marktführer in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment in ihren jeweiligen geografischen Märkten.
Live Nation Entertainment kann als der größte Realisator von Live-Konzerten rund um den Globus bezeichnet werden, hat seinen Sitz in Beverly Hills seit 2015, aber auch einen deutschen Ableger mit Sitz in Frankfurt am Main. Vor etwa 15 Jahren hat sich Live Nation mit dem internationalen Ticketing-Marktführer Ticketmaster zusammen fusioniert, also mit einem Kartenverkäufer, der jedes Jahr rund 500 Millionen Veranstaltungstickets in mehr als 30 Ländern verkauft, unter anderem für Taylor Swift-Konzerte. Live Nation hat durch die Ticketmaster Connection nicht nur die gesamte Organisation von Events in der Hand, sondern auch die Handhabe über die dazugehörige Ticketvergabe. Weil es Live Nation, wie bereits erwähnt, ziemlich gut geht, wächst der Konzern immer weiter. Im September 2022 hat er beispielsweise eine Mehrheitsbeteiligung am Festivalveranstalter GoodLife erworben. Damit sind aktuell alle großen Hip-Hop-Festivals im deutschsprachigen Raum, also das Open Air Frauenfeld, das Splash Festival und das Rolling Loud Germany, in der Hand von Live Nation.
Ja, und dann wäre da auf der anderen Seite CTS Eventim, also die Nummer 1 auf dem europäischen und die Nummer 2 auf dem weltweiten Live-Entertainment-Markt. Ein gewisser Jan Böhmermann hat über das Eventim-Imperium gesagt, dass es too big to fail and too big to criticize sei. Im Laufe der Jahre hat es etliche kleinere Player, also Ticketplattformen wie GetGo oder Ticket Online, aber auch Konzertunternehmen wie FKP Scorpio oder die Peter Rieger Konzertagentur eingebaucht. Nebenbei ist Eventim zum Beispiel an riesigen Festivals beteiligt.
Ja, das ist halt nicht nur, dass sie halt große Veranstalter sind, sondern eben auch ganz viele Festivals aufkaufen zum Beispiel, ne? Rock im Ring, Rock im Park zum Beispiel ist jetzt auch mittlerweile Eventim, also der gleiche Veranstalter wie Hurricane Southside.
Ja, das sagt Jonas Schubert, was vor einigen Jahren also noch völlig undenkbar gewesen wäre, weil das ja zwei Machtblöcke waren mit diesen riesigen Festivals, die sich gegenseitig absolut gar nichts geschenkt haben.
Sonst merkt man so ein bisschen, dass halt die Konzerne eben nicht nur Festivals aufkaufen und quasi als örtlicher Veranstalter in Erscheinung treten, sondern eben auch Booking-Agenturen haben. Dann siehst du, dass gewisse Acts eben den Stallgeruch des Konzerns eben haben, dann vorwiegend auf gewissen Festivals gebucht werden, weil eben auch die Vermarktungskette halt recht schlau so gestaltet ist, dass immer das Unternehmen selbst daran verdient und die externen Kosten so gering wie möglich gehalten werden. Dazu kommt noch, dass Konzerne immer mehr auch in Live-Venues investieren und irgendwann bist du Artist in der Agentur und spielst die Festivals in den Venues und alles bleibt quasi in-house. Und das ist halt gerade für die Independent Festivals und Veranstalter, die so irgendwie jeden Tag aufstehen und ja harte Handarbeit machen, für die ist das, glaube ich, echt problematisch, weil irgendwann natürlich, das ist wie bei, keine Ahnung, du hast einen Obstladen und daneben ist der Billigdiscounter so und die Leute rennen halt dahin, wo es das billige Obst gibt. Das ist halt schon schwierig dann so als kleines Unternehmen auf dem Markt sich zu behaupten.
Live Nation und CTS Eventim versuchen sich quasi am 360-Grad-Move, wollen so viele Bereiche des Live-Geschäfts wie möglich in-house unter ihrer Kontrolle haben. Das Booking, das Marketing, das Ticketing und nicht zuletzt die großen Event-Locations, in denen sich das Live-Geschäft ja abspielt.
Kurzer Theorieteil dazu und ein kleiner Exkurs ins BWL-Studium. Eine Eigenart der Musikbranche ist, dass sie eine, Vorsicht, Fachenglisch, vertikal integrierte Branche mit eng verzahnten Wertschöpfungsketten ist. Diese Aussage entstammt der Studie Musikwirtschaft in Deutschland aus dem Jahr 2024. Ein vertikal integrierter Anbieter verwaltet den gesamten Prozess der Herstellung eines Produktes oder der Realisierung eines Events. Um das vielleicht mal ein bisschen zu veranschaulichen, was vertikal integriert und horizontal integriert bedeutet. Wenn jetzt ein Hersteller von Biohefe sein Produkt verkauft, dann verkauft er das in der Regel in andere Branchen. Also zum Beispiel an einen Hersteller von Tiernahrung oder an Großbäckereien. Oder eine Firma, die Kreuzschrauben herstellt. Die verkauft diese Kreuzschrauben an einen Baumarkt, aber auch an industrielle Abnehmer aus der Automobilindustrie oder verschiedenste Branchen eben. Es sind jetzt nicht die perfekten Vergleiche, aber das wäre so was, wo man sagen würde, hey, das sind horizontale Wertschöpfungsmöglichkeiten. In der Musikbranche ist es aber so, dass ein Produkt innerhalb ein und derselben Branche weiterverkauft wird. Also quasi von oben nach unten vertikal. Und genau das macht eine Marktmacht dann auch so erschlagend. Denn wenn ein Konzern mehrere Stufen dieser Wertschöpfung dominiert, also eben die Booking-Agentur mit dem Festival zusammenarbeitet, die aber Teil desselben Konzerns sind, und dann die Tickets für dieses Festival, wo die Acts von der Booking-Agentur schon auftreten, auch noch über die konzerneigene Ticketing-Plattform verkauft werden, dann ist das einfach irgendwie nur noch wild.
Ja, das hast du sehr gut erklärt. Danke, Lina, für den Theorieteil. Wirklich so tief bin ich da gar nicht drin. Zurück in die Praxis. Wir haben ja gerade über die Veranstaltungsorte gesprochen, die zunehmend eben auch konzernisiert werden. Live Nation betreibt mittlerweile zahlreiche Freilichtbühnen, Theater, Clubs, Mehrzweckhallen und Eventim zum Beispiel die Berliner Waldbühne oder die Kölner Lanxess Arena. Andere Veranstaltungsorte sollen, so wird immer wieder berichtet, zumindest Vereinbarungen mit Plattformen wie Ticketmaster haben. So nach dem Motto, Artist XY kommt auf seiner Tour bei euch vorbei, aber nur, wenn der Ticketverkauf über Ticketmaster abgewickelt wird.
Ja, und das führt, so zumindest der Kritikpunkt einiger unabhängiger Venues und VeranstalterInnen, die eben nicht mit Ticketmaster arbeiten, dazu, dass es immer schwieriger wird, größere Artists auch in ihre Läden zu holen, wenn sie halt von den Marktführern abgeschnitten agieren. Zum Beispiel sagt dazu Booking-Agentin Sabine Walz.
Ich meine, Monopolisierung der Musikindustrie ist nichts Neues, Leute. Das läuft schon seit Jahren. In Amerika hat zum Beispiel Live Nation mehr oder weniger, ich glaube 80% oder 70% der ganzen Clubs gehört Live Nation mittlerweile. Und die können sich natürlich alles erlauben. Hier kaufen sie seit Jahren auch alles auf.
Was ebenfalls auffällt, Konzerte werden für ihre BesucherInnen immer teurer. Die Ticketpreise sind in den letzten Jahren sogar deutlich stärker gestiegen als die Inflation. Klar, die Infrastruktur, die es zur Realisierung einer Großveranstaltung braucht, kleiner Reminder an Episode 4, hat sich infolge der Pandemie ebenfalls extrem verteuert. Und trotzdem gibt es Faktoren, die Konzerttickets aus weniger evidenten Gründen zunehmend zum Luxusgut werden lassen.
Ja, Stichwort Gebühren ist sehr gut. Wer sich im Internet, natürlich beim Marktführer, zum Beispiel eine Taylor Swift-Karte gönnt, kann damit rechnen, dass ein, ich würde es mal ideenreiches Sammelsurium an Servicegebühren automatisch mit anfällt. Da wäre zum Beispiel eine Vorverkaufsgebühr, eine Systemgebühr, eine Buchungsgebühr und vielleicht auch noch eine Ticketgebühr, die aufgerufen werden. Kein Wunder also, dass der Durchschnitts-Swiftie für die Eras-Tour $200 für eine Konzertkarte auf den Tisch gelegt hat.
Ja, die hohen Preise kommen nicht zuletzt auch durch Zweitmärkte, also zum Beispiel durch die von Eventim betriebene Plattform Fansale zustande. Indem ein bereits bei Eventim gekauftes Ticket an solchen digitalen Orten weiterverkauft wird, kann Eventim noch ein zweites Mal Gebühren einstreichen und zum Beispiel eine Wiederverkaufsgebühr geltend machen. KritikerInnen werfen den Live-Riesen die aktive Duldung von Schwarzhändlern auf den eigenen Zweitmärkten vor und klagen an, dass die Imperien selbst am Neuverkauf bereits verkaufter Tickets mitverdienen.
Ja, und dann wäre da ja noch der wohl heftigste Preistreiber, das Dynamic Pricing, aka die nachfrageorientierte Preisgestaltung. Was für ein tolles Wort. Ja, lange kannten wir die nur von Flug- oder Hotelbuchungen. Und ja, während es früher üblich war, dass selbst die Konzerttickets angesagter Weltstars eben einen Einheitspreis hatten, und das war dann eben teuer, sehr teuer oder nicht so teuer, kann es eben heutzutage passieren, dass ein und dieselbe Konzertkarte binnen Sekunden 50 Euro teurer oder billiger wird. Das Verkaufsmodell ist, je mehr Leute eben Interesse an einer Konzertkarte zeigen, desto teurer wird sie. Durch Echtzeitanalyse der Nachfrage errechnet der jeweilige Ticketshop dann einen vorher nicht planbaren Maximalpreis. Wer bereit ist, den zu zahlen, der darf dann eben auch auf das Oasis-Konzert, und wer zu arm ist, muss draußen bleiben. Und dieses ganze Prozedere ist natürlich nur deshalb in der Form umsetzbar, weil eben Plattformen wie Ticketmaster und Eventim die Marktmacht und die nötigen Ressourcen besitzen, um zum Beispiel so eine Oasis Reunion Tour und das entsprechend dazugehörige Ticketsystem überhaupt loszutreten und zu realisieren.
Über Platin-Tickets oder so fragwürdige Systeme à la Qualified Fans, die TicketkäuferInnen dazu zwingen, Merchandise der jeweiligen KünstlerInnen zu kaufen, um anschließend überhaupt erst die Berechtigung zu haben, ein Ticket sich kaufen zu dürfen, haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Was aber, denke ich, deutlich geworden sein dürfte, ist, dass der Monopolvorwurf gegenüber Eventim und Live Nation nicht gerade aus der Luft gegriffen ist. Vielleicht ginge die Behauptung zu weit, dass sowohl Musikfans als auch Artists dazu gezwungen seien, sich mit den Marktführern zu arrangieren. Und doch lässt sich festhalten, dass eine wie auch immer geartete Nicht-Kooperation mit Eventim oder Live Nation, die das Leben im Live-Sektor deutlich erschweren kann. Ein kurzer Einwurf von Rieke van Kleef.
Insbesondere in den USA gibt es inzwischen kaum Möglichkeiten aufzutreten, wenn KünstlerInnen nicht mit Live Nation zusammenarbeiten wollen. Kleiner Funfact dazu, schon 1994 beschwerten sich Pearl Jam über die Praktiken von Ticketmaster, die inzwischen mit Live Nation zusammengehören.
Live Nation und Eventim stellen die mit Abstand sichtbarsten, etabliertesten Online-Ticket-Shops, verwalten die Kalender und Verfügbarkeiten vieler großer Venues, sind mit Booking-Firmen vernetzt und können relevante Festival-Lineups beeinflussen.
Ja, und dass Live Nation und Eventim der Konkurrenz in ihren Möglichkeiten und in Sachen finanzieller Planungssicherheit eh meilenweit überlegen sind, das liegt natürlich sowieso auf der Hand. Das sagt Jonas Schubert dazu.
Als Riesenkonzern kannst du mal einfach einen Riesen-Act auf ein Festival stellen, was dir gehört, und alle rennen dahin. Independent-Festivals haben die Kohle gar nicht. Die sind halt darauf angewiesen, dass du in diesem Jahr Geld verdienst, und die anderen können halt planen, ey, 5 Jahre müssen wir mit dem Festival kein Plus machen. Wir ballern da jetzt richtig die krassen Acts rein und es zahlt sich irgendwie aus, oder es muss sich gar nicht auszahlen. Wir können es einfach so als Image weiterlaufen lassen.
Ja, die Marktmacht der Big Player wird dann auch noch dadurch verstärkt, dass eben große Sportvereine oder Einrichtungen der öffentlichen Hand, wie jetzt Opernhäuser oder Museen, ihre Tickets eben auch über deren Kanäle vertreiben. Es gibt aber natürlich auch BranchenvertreterInnen wie beispielsweise Sarah Miller, das ist die Geschäftsführerin des American Economic Liberties Project, die der Meinung sind, dass Plattformen wie Ticketmaster durch ihre zunehmende Marktmacht, Zitat, die Lebendigkeit und Unabhängigkeit der Musikindustrie untergräbt. Jan Böhmermann würde dieser Darstellung vermutlich auch beipflichten. Er hat dem Thema Live-Musikbranche im Sommer 2023 eine Recherche im ZDF-Magazin Royal gewidmet. Auch die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ebenfalls interessant und unten verlinkt der Arte Tracks-Beitrag »Warum Konzerttickets immer teurer werden und immer mehr Touren ausfallen« aus dem Dezember 2022.
Bookerin Sabine Walz hat uns gegenüber noch einen spannenden Aspekt erwähnt, dem ich hier gerne noch kurz Raum geben würde. Je weiter die Monopolisierung der Live-Industrie voranschreitet, desto schwieriger wird es für unabhängige AkteurInnen, NewcomerInnen aufzubauen und ohne dicke Budgetbatzen zum Beispiel in Festival-Lineups zu platzieren.
Im Grunde genommen haben wir Booker, ein richtiges Problem, Newcomer aufzubauen, wenn kein Geld dahinter steckt. Es gibt einen Haufen wirklich mega geile neue Bands, aber kriegen die nicht verkauft. Das ist ein richtiges Problem, weil ich denke mir, was passiert in 10 Jahren oder in 5 Jahren? Schaut euch mal die Line-Ups von den Festivals an. Hurricane Southside, Rock am Ring. Das ist so fucking boring. Immer wieder die gleichen Acts. Ich meine, ich kann die Veranstalter schon verstehen, aber Leute, ihr müsst auch mal anfangen, jetzt aber wirklich anfangen, die Newcomer zu fördern. Und ihr könnt nicht immer nur auf die alten Pferde setzen. Das geht einfach nicht. Es gibt richtig, richtig gute Bands und die haben auch eine Chance. Und es hat nicht jeder zigtausende von Euro, die er an Marketing ausgeben kann.
Bevor wir das Kapitel Live-Industrie schließen, wollen wir noch einmal Jonas Schubert zu Wort kommen lassen. Und zwar mit einem Take, der unsere Ausführungen ein Stück weit relativiert oder zumindest in einen Gesamtkontext einbettet, der bis hierhin vielleicht ein bisschen zu kurz kam. Wir alle leben im Kapitalismus und in einer Welt der Großkonzerne, von denen wir jetzt kaum verlangen können, dass sie ja nach den Regeln des Fair Play spielen oder freiwillig aufhören zu wachsen.
Also ich will es gar nicht schlecht reden. Wir spielen natürlich auch Festivals, die von Live Nation oder von Eventim gehostet werden. Das ist auch nichts Verwerfliches dabei. So, ich kaufe auch Schuhe von einem Konzern. Keine Ahnung, ich schaue mich gerade mal hier um. Ich trinke Wasser von einem Konzern und die Ballons von meiner Tochter, die da liegen, die sind auch von einem Konzern. Also ich finde es gar nicht so schlimm. Die Awareness dafür finde ich halt wichtig.
Am Ende dieser Episode steht natürlich eine Frage im Raum. Was tun, damit entfesselte Monopole schrumpfen oder zumindest nicht noch weiter wachsen? Jonas hat ja gerade darauf plädiert, Awareness zu schaffen, also den Blick zu schärfen. Für Verteilungsfragen, den Einfluss der Konzerne auf unsere Lebensrealitäten und letztendlich auch auf die Kulturlandschaft. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter Anfang, aber reicht das aus?
Letztendlich kann jeder einzelne Musikfan mit seinem Konsumverhalten gegen die Monopolisierungstendenzen in den verschiedenen Sektoren der Musikbranche ansteuern. Zum Beispiel, indem er alternative, unabhängige, dezentrale Distributionskanäle und Streaming-Plattformen wie jetzt meinetwegen Bandcamp nutzt oder durch den aktiven Support von Indie-Labels. Letztendlich ist jeder Vinylkauf, der nicht über Amazon, sondern beim Plattenladen im Kiez stattfindet, natürlich förderlich. Und auch jeder Konzertticketkauf, der beispielsweise direkt über die Website der Band oder das Inhouse-Ticketing von kleineren Festivals läuft, ist immer ja ein diversifizierender Akt. Wer die überteuerten Ticketzweitmärkte der Imperien umgehen möchte, kann sich auch mal bei Apps wie Dice umschauen. Da werden zurückgegebene Tickets preiswert und sicher an den nächsten Interessenten oder die nächste Interessentin verteilt.
Ja, viel wirkungsvoller als der Idealismus des einzelnen Fans ist oder wäre aber logischerweise das Engagement großer KünstlerInnen oder Bands. Würde sich beispielsweise eine Taylor Swift von Marktführern wie Universal, Spotify oder Ticketmaster abwenden, was selbstverständlich relativ utopisch wäre, dann käme neue Spannung auf die Märkte. Kleinen Acts, die wegen mangelnder Ticketverkäufer gezwungenermaßen ihre Touren absagen, sei dazu geraten, transparent zu sein und so an die Fans zu kommunizieren, wie prekär die Situation in der derzeitigen Independent-Landschaft eben auch einfach ist. Denn nur so kann ein offener Austausch über die Lage der monopolisierten Veranstaltungsbranche entstehen.
Damit kleinere Tourneen jenseits des Mainstreams trotz mittelmäßiger Ticketverkäufe trotzdem stattfinden, Artists ohne dicke Major-Verträge trotzdem Alben veröffentlichen können und soziokulturelle Zentren oder unabhängige Clubs, die nicht mit Eventim oder Live Nation kooperieren, trotzdem existieren können, braucht es natürlich Förderprogramme. Oder Jonas Schubert?
Und trotzdem finde ich es wichtig, dass man auch irgendwie die kleineren Festivals supportet oder dass der Staat sagt, ey, diese gewisse Subkultur ist so wichtig für uns, wir müssen das fördern, wir müssen das supporten, dass eine breite, diverse Popkultur im Land abseits der Konzerne auch stattfinden kann und sich weiterentwickeln kann. Nur das finde ich, glaube ich, wichtig.
Die Politik, also explizit der Gesetzgeber, kann natürlich auch auf einer zweiten Ebene gegen die Ungleichheiten ankämpfen, die Monopolisierungsprozesse in die Kulturlandschaft reißen, nämlich auf einer regulativen Ebene. So könnte mithilfe von Kartellgesetzen dafür gesorgt werden, dass der Wettbewerb geschützt bleibt und Monopole gar nicht erst zustande kommen. Strengere Regulierungen könnten verhindern, dass große Unternehmen kleinere Unternehmen ohne Kontrolle auffressen und so noch mehr Marktmacht erlangen. Es gilt insbesondere, Fusionen und Übernahmen, die innerhalb der Musikbranche über die Bühne gehen, zu überprüfen oder, naja, auch darum, zu mächtig gewordene Konzerne mit härterer Hand in separate Firmen aufzutrennen, beispielsweise in eine getrennte Konzert- und eine Ticketingfirma.
Das Bundeskartellamt ist in unserer Branche auch durchaus schon aktiv gewesen. Zum Beispiel hat es CTS Eventim 2017 untersagt, exklusive Vereinbarungen mit bestimmten Ticketvorverkaufsstellen zu treffen. Und auch in anderen Ländern beobachten die Behörden und Verbände das Treiben im Veranstaltungswesen mit Argusaugen. Im Mai 2024 hat das US-Justizministerium zum Beispiel eine umfassende Kartellklage gegen Ticketmaster und seine Muttergesellschaft Live Nation eingereicht. Es wirft den beiden Firmen vor, ein illegales Monopol auf dem US-Live-Markt auszunutzen, um den Wettbewerb zu unterdrücken und Ticketpreise in die Höhe zu treiben. Live Nation sichert sich laut der Klage mit wettbewerbswidrigen Vorgehen die Kontrolle über die Branche in den USA und ersticke so den Wettbewerb mit potenziellen Rivalen.
Ein anderer interessanter Fall ist von der Verbraucherzentrale, also dem Bundesverband. Da wurde 2023 eine Klage angestrebt gegen Eventim, gegen CTS Eventim. Da ging es um mutmaßlich einbehaltene Gebühren bei abgesagten Veranstaltungen. Verbraucherschutzrechtliche Maßnahmen wie eben zum Beispiel die Deckelung von fadenscheinigen Gebühren im Ticketing-Bereich sind also durchaus auch eine Handhabe gegen die fortschreitende Monopolisierung unserer Branche und können dabei helfen, dass eben große Unternehmen nicht alles machen können, was sie sich eben so ausdenken. Und vielleicht noch ein aktuelles Beispiel aus dem Labelbereich, die Übernahme von Pias, einem der größten Independent-Labels, die es so weltweit gab, muss man ja inzwischen sagen, durch Universal im Oktober 2024. Die hat innerhalb der Branche große Diskussionen ausgelöst. Helen Smith, das ist die Vorsitzende von Impala, von der Interessenvertretung der europäischen Independent-Musikindustrie, die bemängelte, dass es UMG, also der Universal Music Group, auf juristischer Ebene überhaupt möglich wurde, einen derart großen Batzen Marktanteil zu schlucken, den ja Pias einfach mitgebracht hat, obwohl das Unternehmen eigentlich schon vor der Pias-Übernahme zu groß gewesen sei. Smith forderte im Namen von Impala die Aufsichtsbehörden dazu auf, die Übernahme zu untersuchen. Glaubt man dem Publizisten und Konzertveranstalter Berthold Seliger, werden die politischen und juristischen Hebel zur Einschränkung von Marktkonzentration speziell in der Live-Musikbranche, stand jetzt, noch viel zu lasch betätigt. Ich zitiere da mal aus einem von ihm verfassten Brandbrief. Die meisten PolitikerInnen haben das Problem der Monopolisierung des Konzert- und Ticketinggeschäfts nicht verstanden. Und die wenigen, die es verstanden haben, knicken eher vor dem Großkonzern ein, als sich für die Interessen von MusikerInnen, unabhängigen Konzertveranstaltern und vor allem von Millionen Fans, die überteuerte Tickets bezahlen müssen, einzusetzen.
Ich habe auch unserer wohlgeschätzten Kollegin Rieke van Kleef die Frage zukommen lassen, ob denn Politik, Kartellbehörden und Wettbewerbshüter ihrer Meinung nach versäumt haben, rechtzeitig zu handeln in diesem Sektor. Und ihre Antwort fällt tiefgreifend aus. Sie hat einen 3-Punkte-Plan aufgestellt und 3 große Kritikpunkte geäußert. Wir hören rein.
Das erste Problem ist, dass den großen Unternehmen definitiv nicht genug entgegengesetzt wird. Und vielleicht fehlt da auch ein wenig das Wissen über die Arbeitsweise in der Musikindustrie. Das zweite Problem ist, dass die großen Player sich inzwischen fast alle große Investitionsfonds an Bord holen, die erhebliche Ressourcen zur Verfügung haben und gleichzeitig Profitmaximierung anstreben. Das höhlt Kunst und Kultur aus, bis nur noch eine Warenlogik übrig bleiben kann. Und drittens kritisiere ich die mangelnde Infrastruktur und Kulturförderung, so dass kleinere Agenturen und Clubs sich quasi kaufen lassen müssen, um überleben zu können. Und KünstlerInnen fast darauf angewiesen sind, jeden Gig anzunehmen, also in denkbar schlechter Verhandlungsposition sind. Die Streichungen von Kultur- und Diversitätsgeldern, wie wir sie jetzt gerade in Berlin sehen, sind da genau der falsche Weg. Substanzielle Kulturförderung und Schutz von Venues sind das beste Mittel gegen kapitalgetriebene Unternehmen. Und vielleicht wäre ja auch eine Art Spotify in öffentlicher Hand interessant, die dann wiederum KünstlerInnen hoffentlich besser bezahlen würden.
Okay, was nehmen wir mit aus dieser Episode? Auf jeden Fall, dass die Konzentration von Macht und Ressourcen in der Musikwelt tiefgreifende ökonomische und kulturelle Auswirkungen auf nahezu alle Branchenbereiche hat. Was die grundunterschiedlichen Monopolisierungstendenzen in Labellandschaft, Verlagswesen, Streaming-Kosmos und Veranstaltungs- bzw. Ticketing-Bereich eint, ist eine kapitalistische Marktlogik.
Ja, und was man natürlich grundsätzlich in Frage stellen kann, ist, inwiefern ein immaterielles und idealistisches Gut, wie es ja Musik einfach ist, überhaupt mit diesen höher, schneller, weiter Gedanken kompatibel ist, die ja unsere Wirtschaftsordnung irgendwie am Laufen halten. Was für mich auf jeden Fall hängen bleibt, ist der Fakt, dass ein Spiel keinen Spaß macht, wenn ein einziger Spieler sämtliche Regeln bestimmen darf und auch alles darauf hinausläuft, dass er am Ende allein spielt. Und natürlich ist es okay, dass es große und kleine Player gibt, solange die Kleinen nicht tagtägliche Angst haben müssen, einfach geschluckt oder aus dem Wettbewerb gekickt zu werden.
Für mich sind es aber auch die kleinen, die ganz praktischen Aspekte, die irgendwie hängen bleiben. Erstens, Planungssicherheit ist ein hohes Gut. Zweitens, es muss digitale und wahrhaftige Orte bzw. Kontexte geben, in denen Kultur jenseits der Konzerne stattfinden kann. Drittens, in der Figur Taylor Swift bündeln sich quasi alle Aspekte der Kulturmonopolisierung, was sie jetzt ja keineswegs zum schlechten Menschen, zur schlechten Künstlerin oder mich zum Anti-Swiftie macht. Und viertens, es gilt zum Wohle unserer Artists, ohne deren Lieder unsere gesamte Landschaft keinerlei Existenzsinn hätte, noch einige Rätselhaftigkeiten zu lüften. Ein letztes Mal Jonas von OKKid.
Es ist, glaube ich, nur wichtig, dass wir alle für eine Transparenz sorgen, dass es nicht so viele Geheimnisse gibt. Die Musikbranche ist echt so ein geschlossener Bereich von so vielen Institutionen, die auch alle ganz glücklich darüber sind, dass man nicht zu viel weiß. Das ist eine Sache, wo ich finde, das ist halt ziemlich wack und man sollte einfach offen drüber reden. Das sind die Deals, das sind die Realitäten und jeder kann sich selbst entscheiden, ob er den Deal eingeht oder nicht. Und da, glaube ich, braucht es noch sehr viel Aufklärungsarbeit.
Ja, und ein offener Austausch wäre halt definitiv von Vorteil. Danke an dieser Stelle an Jonas, an Sabine und an Rieke für ihren Mut und ihre Offenheit, dass es nicht selbstverständlich ist, sich als BranchenakteurIn zu solch sensiblen Themen zu äußern, wurde uns in den letzten Tagen auch anhand der ein oder anderen Interview-Absage verdeutlicht.
Ja, was in Zeiten wie diesen darüber hinaus wichtiger denn je ist, dass sich die kleineren Player untereinander organisieren müssen. Netzwerke wie Merlin, über das wir ja schon gesprochen haben, wie der VUT, wie Impala oder auf globaler Ebene Win, die sind für den Erhalt der Independent-Musikbranche in Zeiten wie diesen umso wichtiger. Zum Schluss möchte ich gerne aus einem offenen Brief zitieren, den das Reset-Netzwerk für unabhängige Independent-Kultur letztes Jahr im Rahmen der Europawahl veröffentlicht hat und der aktueller denn je ist. Freiheit kann nur gelebt und umgesetzt werden, wenn es einen gleichberechtigten Zugang zu Mitteln und Möglichkeiten gibt, unabhängig von externer Kontrolle, Einflussnahme und Zwängen, sowohl seitens autokratischer öffentlicher Mächte und krakenhaften monopolistischen Privatkonzernen.
Oh, Gänsehaut. An dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis an euch, wer sich weiterführend mit dem Komplex Monopolisierung der Musikbranche beschäftigen möchte, sollte sich unbedingt durch unsere Shownotes klicken. Und zu guter Letzt folgt der obligatorische Goldschimmer am Horizont. Lina, welche Branchenentwicklung macht uns in dieser sechsten Folge Hoffnung?
Ja, und auch vielleicht so ein bisschen als versöhnlicher Ton zum Ende. Mhm. Viel Macht zu haben kann ja auch die Grundlage dafür sein, mit seiner Macht was Gutes zu machen. Und ich habe eine News gelesen in den letzten Wochen, wo ich wirklich dachte so, hey, das finde ich cool, da wird einfach mal mit der Marktmacht, mit dem Marktanteil, den eine Firma hat, was versucht zu verändern. Und die News ist, dass die Universal Music Group vor kurzem zusammen mit der Music Health Alliance den Music Industry Mental Health Fund ins Leben gerufen hat. Das ist im Prinzip eine Vereinigung mit dem Ziel, Ressourcen für die psychische Gesundheit von Branchenmitgliedern in der Musikindustrie bereitzustellen. Und das eben nicht nur für Leute und für Artists, die aus dem Universal-Kosmos kommen, sondern halt für die komplette Musikbranche. Erstmal natürlich mit Fokus auf den USA, aber eben auch darüber hinaus. Und ich finde, das Thema mentale Gesundheit nimmt inzwischen einen größeren Raum in unserem Branchendiskurs ein, aber eben noch keinen, der groß genug ist. Und dass eine so große Firma das inzwischen offenbar ernst nimmt und ja Konsequenzen daraus zieht und sagt so, hey, da gehen wir rein und da versuchen wir irgendwie Ressourcen zu schaffen, das finde ich ein wahnsinnig wichtiges Signal. Und ich hoffe, dass es auch ein wirkungsvoller Schritt ist und nicht nur eine Signalwirkung mit sich bringt.
Mhm. Ja, kleiner Shoutout an Universal noch am Ende dieser Folge.
Nach einer Stunde großem Bashing. Nein, Spaß.
Leute, das war's jetzt tatsächlich mit der 6. Folge von Reeperbahn Festival Deep Dive. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Es war ja jetzt doch auch recht komplex und theoretisch an vielen Stellen. Freuen uns natürlich sehr über Feedback und über eure Nachrichten auf den Social Media Kanälen des Reeperbahn Festivals oder per Mail an deepdive@reeperbahnfestival.com. Vielen Dank an all unsere O-TongeberInnen und natürlich an dich, liebe Lina. Hat Spaß gemacht.
Danke, Alex. Es ist jedes Mal ein riesiges Fest mit dir hier im Studio. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH. Redaktion und Recherche Alex Barbian und Lina Burghausen. Produktion, Produktdesign und Vermarktung Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn. Mit besonderem Dank an die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns hier ganz bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
Tschüss.